Es hat sich ausgetanzt. Guten Tag in die Runde.
Guten Tag.
Sandy ist natürlich zur Stelle für einen Sonderpodcast. Und wer könnte am ehesten dafür sorgen, dass es einen Sonderpodcast gibt, als der beste Basketballer aller Zeiten? Kobe Bryant. Nein, also Michael Jordan, letzter Tanz ist zu Ende. Deswegen haben wir uns gedacht, aus zwei Gründen hat Xandi vorgeschlagen. Um ehrlich zu sein, hat es unser Chef vorgeschlagen. Aber Xandi war natürlich sofort dabei. Unseren regulären Podcast, um einen Tag zu verschieben.
Na, es gibt verschiedene Gründe, ja. Also
genau,
der Entscheidung auch, die heute getroffen wird.
Ja.
Dass wir da einfach näher dran sind, aktueller sind, mehr wissen.
Genau, heute wohl die Entscheidung BBL, Festival Playoffs, ja oder nein. Wir gehen zu 98% davon aus, ja. Wollen aber die Entscheidung abwarten, um dann morgen am Mittwoch mega aktuell durch die Liga zu spazieren, um diverse aktuelle Wasserstände abzurufen. Heute also ausschließlich geht's um den letzten Tanz. Letzte Folge, letzter Tanz. Xandi hat wie immer geschaut mit seinem Freund Stefan wahrscheinlich, oder?
Absolut.
Über Zoom.
Grüße. Mhm. Nee, also ich habe dann einen Kopfhörer im Ohr, einen rechts, so wie so ein Horcherl, sagen wir, oder?
Ein Horcherl?
Ein Horcherl.
Okay.
Und da habe ich dann Live-Reaktionen aus Wien und wir schauen da synchron. Danke übrigens auch für den Hinweis eines Abdis, dass es eine Seite namens netflixparty.com gibt, wo man wohl synchron schauen kann, also die dafür gemacht ist.
Mhm.
Die gab es wohl zu Beginn der Krise. Das haben wir jetzt nicht genutzt, aber schaut, muss ich mir trotzdem mal anschauen.
Soll ich mal kurz magentatvparty.com sichern, bevor das weg ist? So, zack, erledigt. 9 Cent im Monat.
Hey, ganz schneller Ausflug. Galopptechnisch alles in Ordnung?
Galopptechnisch alles in Ordnung, ja. Es waren wieder drei lange Tage. Ich bin der Wettexperte des deutschen Galopps.
Hey.
Also,
stop gambling.
Kann
ich. Stop gambling.
Wer sich die basketballlose Zeit noch ein bisschen überbrücken möchte, ab Donnerstag wieder 4 Tage in Folge Deutscher Galopp bei YouTube Live. 4 Renntage mit fantastischen Wettvorschlägen eines Pferdewettexperten.
Hey.
Ja, ich meine, das macht schon Spaß. Also Pferde sind englisches Vollblut. Das ist fantastisch.
Mhm.
Wirklich unterschätzt. Also Galopprennen ist tatsächlich unterschätzt. Und
MJ hätte da auch drauf gesetzt. Ganz klar.
Er hätte, glaube ich, eher sowas gemacht wie, wer kann schneller laufen oder sowas. Ne? Also vielleicht so eine Competition rausgemacht. Pferde sind schon
nicht, dass Pferdewetten für ihn auch interessant waren. Der hat doch auf alles gesetzt.
Ja, aber ich glaube, er musste beteiligt sein. Also beim Golfen eben, wer das Loch besser spielt. Ja, oder
Blackjack auch hat er auch gern gespielt. Aber gut, da hat er ein bisschen Einfluss drauf, weil er natürlich entschieden hat.
Ja.
Ob noch eine Karte genommen wird oder ähnliches.
Ja, wir wollen uns einen Gesprächspartner hinzuholen, denn nur, dass wir beiden Dudes darüber sprechen, macht die Sache natürlich vielleicht für die Zuhörer nicht ganz so spannend. Besser doch mit Menschen drüber reden, die nicht nur MJ getroffen haben, sondern die auch gegen ihn gespielt haben.
Yes.
Und die vielleicht sogar noch die ein oder andere interessante Anekdote erzählen können. Und wir beginnen, ich schalte ihn gleich direkt dazu, mit unserem Bundestrainer. Denn der hat natürlich eine ganz besondere Nähe noch zu Michael Jordan.
Hi.
Henrik, du bist direkt drauf. Alex ist mit in der Leitung logischerweise. Du bist direkt reingeschaltet. Vielen Dank für deine Zeit, Henrik.
Sehr gerne. Hallo.
Wir haben dich schon angekündigt.
Morgen.
Wir wollen natürlich ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen heute.
Okay.
Und zwar über deine Zeit beim EOSC Offenbach. Na Quatsch, natürlich reden wir über Michael Jordan. Also nichts gegen deine Zeit in Offenbach. Aber hast du Last Dance komplett geschaut? Bist du so nerdig wie wir, der sich das sofort reinzieht, wenn es verfügbar ist?
Also ich muss sagen, dass ich alle sofort geguckt habe, außer gestern. Also ich habe mir die beiden habe ich mir aufgehoben für heute Abend.
Okay, dann spoilern wir. Oh, wir dürfen nicht zu viel verraten. Ne? Aber er spielt die Saison 98-99 nicht mehr. Also.
Ah, okay.
Ja,
haben die gewonnen am Ende?
Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher.
Ja, Henrik, wir wollen natürlich über viele Sachen reden, die Michael Jordan betreffen, die aber auch dich oder die gemeinsame Historie betreffen, denn ihr wart ja auf dem gleichen College.
Ja, also hat vielleicht sogar wirklich beim EOSC angefangen. Da war ich nämlich noch, als ich zum ersten Mal von ihm gehört habe. Wir hatten einen Lehrgang mit der Nationalmannschaft und mit der Kadettennationalmannschaft damals. Und da war der Gastcoach Roy Williams, damals noch Assistant Coach bei der University of North Carolina. Er ist ja jetzt Head Coach. Aber er hat da damals VHS-Kassetten mitgebracht und da haben wir in den Pausen immer College-Spiele geguckt und natürlich vor allem College-Spiele von UNC und da war der junge Mann Michael Jordan dabei und das war so das erste Mal, wo ich von ihm gehört habe und bin also total begeistert gewesen, sofort super Fan geworden und also habe das nie aus den Augen gelassen. Das war so mein erster Kontakt mit dieser Situation und dann 84 Olympiade natürlich auch und so weiter und so weiter. Und dann bin ich ja dann wirklich an dieses College auch noch gegangen, auch in der Highschool 87 gewesen, in derselben Stadt.
Ach komm.
In Chapel Hill als Austauschschüler.
Okay.
Hab da auch noch mal viel Kontakt gehabt mit dem College und dann haben die mich auch noch haben wollen und dann musste ich da natürlich auch hin.
Also du warst auch ein richtiger Fan, logischerweise so richtig, also mit Poster an der Wand und Bettwäsche von Nummer 23, kann man sich das so vorstellen?
Na, nee, so nicht. Mein erstes Poster war Dr. J.
Ach komm,
ABA. Ja, ich bin so alt, ja, staunst du was? ja, aber dann schon, also ich habe, das ist ja wirklich auch meine Generation, diese ganzen, also Last Dance, also ich kenne eigentlich jedes Video. Was mich daran immer wieder begeistert, ist diese Einspielung von diesen Leuten jetzt, auch von Michael Jordan jetzt, wie er auf Sachen eingeht von damals. Und das sind so Sachen, da gehe ich voll ab. Also ich finde es super begeisternd, diese ganze Sache.
Machst du dir auch ein bisschen Sorgen, jetzt mal ganz kurz in die Gegenwart, um den Gesundheitszustand von Michael Jordan, wenn man ihn da so sitzen sieht?
Also es ist das Einzige, was mir nicht so richtig gut gefällt an der ganzen Serie, ist also das, also die Leute sollen feiern und dabei natürlich auch gebührend feiern. Aber also er hat eigentlich eine Zigarre im Mund, so glaube ich, in jeder Szene. Ja. Und das stört mich schon ein bisschen. Mhm. Also nicht, dass ich ihm es nicht gönne, aber so, also ich finde super viele positive Messages, Botschaften, auch für junge Leute, also wie die da gearbeitet haben, was man für Opfer machen muss, um zu gewinnen. Also und auch letztendlich, also ich finde super gut auch für Leute, das auch für junge Leute das zu gucken. Also den Teil finde ich so ein bisschen, da muss ich sagen, bin ich sehr skeptisch. Er kann ja gerne immer mal in eine Zigarre rauchen, das ist ja jetzt also auch nicht so schlimm, aber immer finde ich schon schwierig und dann sitzt er im Interview ja immer mit Zigarre und ein Gläschen daneben, also finde ich auch ein bisschen übertrieben.
Das
muss nicht sein. Teilweise ja auch in der Kabine, das war auch erstaunlich irgendwie so nach dem Training ging, als sie gegen die Knicks dann hinten waren, glaube ich. Das müsste ja auch Folge 7 oder so gewesen sein und sitzt er in der Kabine in Trainingsgear und raucht da einfach, also nicht nach dem Titel, das ist schon ungewöhnlich.
Ja, da auch im Flieger auf dem Weg zum Spiel haben die da Flasche Bier, alles stehen und sowas. Also okay,
gut. Andere Zeit.
Andere Zeit. Henrik, 1992, jetzt galoppieren wir schon ein Stück in die Zukunft, das Dream Team in Barcelona und der Gegner in der Vorrunde wart ihr mit der deutschen Basketballnationalmannschaft. Du warst zu der Zeit noch auf dem College in North Carolina. Das muss doch dann irgendwie also der absolute Killer-Moment gewesen sein für euch in Barcelona oder jetzt auch für dich vom College North Carolina nach Barcelona und ihr spielt gegen das Dream Team, gegen Michael Jordan. Kannst du uns da noch ein paar Emotionen vermitteln, wie das am Tag davor war? Seid ihr in die Knie gegangen vor Verehrung oder war die Vorfreude so groß, dass man nicht schlafen konnte? Wie war das?
Also ich glaube, wir haben diese Spieler wirklich auf eine Art verehrt, dass man in dieses Spiel reingegangen ist mit einem Gefühl, wir haben eh keine Chance. Wir wollen das einfach nur genießen, mit diesen Leuten auf den Platz zu teilen. Sehr zum Unmut unseres damaligen Trainers, der schon sehr viel Lust hatte, auch die zu ärgern und verboten hat, dass wir Kameras mitgenommen haben auf die Bank, was sehr, sehr viele Mannschaften damals gemacht haben,
Okay.
also die jetzt dann man gesehen hat, dass Mannschaften da, die Spieler, die auf der Auswechselbank saßen, plötzlich eine Kamera in der Hand haben, um Bilder zu schießen aus der Nähe. Es war Wahnsinn. Also natürlich eine Situation, die im Basketball ja nie wiederkommen kann, weil es das erste Mal und das letzte natürlich ist. Also es gab damals auch nicht so viele Europäer in der NBA wie jetzt. Das war was ganz Besonderes. Diese Leute kannte man also wirklich nur vom Fernsehen und von den Postern Ja gut, ich war im College, aber trotzdem, also das sind ja Ikonen, die Magic Johnson, Larry Bird und Michael Jordan auf einem Feld. Also das war der absolute Wahnsinn. Mhm. Und wir spielen auch noch gegen die. Also wie gesagt, das war zwischen
Losglück.
Lass uns versuchen, vernünftig zu spielen und oder denen den Ball zu geben und ein Autogramm zu bekommen.
man muss vielleicht ganz kurz sagen, wer der Coach war, vielleicht, also für alle Zuhörer, die es nicht wissen.
Ja, das ist ein Coach, der jetzt in Barcelona coacht und auch in Deutschland eine ganz große Rolle gespielt hat in der Vergangenheit und mittlerweile auch tut. Also Svetislav Besic.
Ich habe alles erlebt.
War sehr, sehr, sehr ehrgeizig immer und auch in diesem Spiel. Also er wollte da die ärgern.
Er wollte gewinnen.
Ja, wir sind da raus und der hat das normal vorbereitet. Also er war Wahnsinn. Also dann auch sehr angefressen, wenn er gemerkt hat in Situationen, dass die Spieler halt eben diese enorme Ehrfurcht vor diesen Spielern hatten. Die war schon, also das war schon schwer wegzudenken. Also das war für uns damals, es ist ja heute so anders, so viel Prozente von der NBA sind europäisch, der MVP letztes Jahr war ein Europäer. Also da hat sich so, das ist auch einer der Ursprünge, glaube ich, für das, was Basketball global natürlich jetzt mittlerweile bedeutet. Also die Streamteam in Barcelona, das war also einer der Schlüsselmomente und sicher auch ein Schlüsselmoment für mich. Ja.
Wie war denn die Stimmung in Barcelona damals? Weil man sieht das ja auch in der Doku natürlich, das war ja wie die Beatles on Tour und das war auch das erste Mal, dass dieses Team so zusammengestellt wurde. Wie habt ihr es erlebt? Olympisches Dorf und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob die da gelebt haben überhaupt.
Nee, die waren auch auf dem Schiff irgendwie,
oder? Die waren nicht dabei. Später. Also die kamen mit ihrem eigenen Bus da an. Das war also auch zu Recht abgeschottet, gehe ich mal davon aus, weil so ein ganz normales Leben da im Dorf wahrscheinlich sehr schwierig geworden wäre. Wobei ich sagen muss, dass das eins der Highlights meiner olympischen Erfahrung ist. Also das Leben im Dorf und das Gehen in die Mensa, wo diese ganzen Athleten in ihrer besten Form ihres Lebens rumlaufen, von Bogenschießen bis Läufer, bis Boxer, war eins der schönsten und auch beeindruckendsten Erlebnisse, diese ganzen Athleten um sich rum zu haben, auch Teil dieser deutschen Mannschaft zu sein. Das Olympische Turnier hat da schon ein ganz, ganz besonderes Flair. Die Amerikaner, die hat man eigentlich immer nur im Bus einfahren sehen und dann, wir waren auch bei dem Spiel gegen die Kroaten da und haben uns natürlich versucht, so viel wie möglich von denen anzugucken, aber wir mussten natürlich auch ein bisschen spielen und da hätten wir noch ein bisschen mehr Ärger mit unserem Coach bekommen, wenn wir uns dazu zu sehr drauf konzentriert hätten.
Habt ihr euch
wenn
denn
du mich jetzt provozieren möchtest...
Habt ihr euch denn so Erinnerungen noch irgendwie abgeholt bei den Dreamteamern? Also irgendwie, das weiß ich nicht, dem Jordan das Handtuch geklaut oder irgendwie irgend sowas?
Also Hansi Gnad kannte Charles Barkley.
Ah, okay.
Und die hatten im Preseason-Camp war ja Hansi da bei den Sixers mal drin gewesen und kannte ihn und hat mit ihm gesprochen. Und ich glaube, er hat sich auf seinem Trikot oder auf seinem Hemd alle Unterschriften geholt. Ich hatte einen wunderschönen Augenblick mit Michael Jordan nach dem Spiel. Er kam auf mich zu und sagte, die zwei Punkte, die ich gemacht habe, hat er mich gelassen, weil ich auch beim gleichen College bin.
Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, hat er gesagt, er hört your Tar Heel?
Nee, das wusste er schon. Also okay. Das ist ja schon auch etwas Besonderes an dieser Uni, dass die Leute sich da kennen und dass selbst Michael Jordan dann weiß, dass da einer da ist. Im Zweifelsfall hat er mit Dean Smith, dem Coach, irgendwie geredet am Tag vorher, dem gesagt hat, guck mal, da ist einer von uns dabei. Das wusste er schon und hat dann kurz geflaxt mit mir nach dem Spiel und das hat mir dann gereicht als Andenken. Das war ein toller
Moment. Cool.
Ja,
das ist ganz cool.
Das heißt, du hast die Punkte wirklich gegen Jordan erzielt?
Ja, der Spielstand war, glaube ich, 62 zu 23 oder so. Mhm.
Weißt du, der Boxscore noch?
1 gegen 1 gegen ihn gezogen oder wie war das?
Genau. Er war, glaube ich, sehr überrascht, dass ich das überhaupt probiere.
Ja, muss man gleich YouTuben. Rödel versus Jordan.
Ja, das gibt's auf YouTube. Gibt's sowieso so viele Sachen nicht. Das ist ein bisschen schade, auf der anderen Seite auch irgendwie gut, dass man nicht alles sehen kann, aber es gibt ja so viele Sachen von damals nicht. Deswegen ist ja auch diese Doku so extrem spannend und schön zu sehen, weil sie so viele auch ja nicht nur Spielsituationen zeigt, sondern auch Doku-Momente. Das Spiel gibt es auf jeden Fall. Diese Kabinen und Interviews und so viele Nähkästchen-Momente man zeigt da in dieser Doku, das ist ja schon toll.
Ja, er kommt ja so ein bisschen, hat er ja so ein bisschen zwei Gesichter, Michael Jordan, in dieser Doku. Das war ja wohl auch mit der Grund, warum er lange Zeit das nicht veröffentlichen wollte, weil er Sorge hatte, dass man ihn so als ja etwas fiesen Charakter vielleicht darstellen könnte. Bist du ein wenig überrascht über diese dann doch sehr, sehr, ja, also diese Competitiveness, dieser Eifer, dieser Ehrgeiz von ihm? Überrascht dich doch die Intensität, mit der er zu Werke gegangen ist, jetzt im Nachhinein?
Ja, gar nicht, weil das ja auch schon damals Thema war und ich das ja auch schon kannte. Mhm. Ich finde das eher beeindruckend, mit welchem Ehrgeiz er bestimmte Sachen macht. Und natürlich muss man auch in bestimmten Situationen sagen, dass man auch diese Härte mal zeigen muss, um zu zeigen, also dass es hier jetzt kein Spaß ist und dass man unbedingt gewinnen will. Und ich glaube, dass das auch einer der Wege ist, also das geht nicht immer nur mit Spaß und nett sein. Also das ist eine von den Botschaften dieser Doku, dieser unbedingte Wille und wie gesagt, also die Art, wie er trainiert, spielt in jeder Sekunde immer, das also er hat der anderen nie irgendwas abgefordert, was er nicht selber geleistet hat, ist einer der Sprüche. Und das steht für mich im Vordergrund. Also wenn er hart arbeitet und er ist Michael Jordan, dann erwartet er halt eben von anderen, dass er es auch machen und fordert es dann auch von denen ein. Und ist ja jetzt nicht irgendeiner, der dann irgendwie auf der Couch liegt und nicht trainiert oder nicht hart spielt und dann sagt, hier mach mal, sondern war ja immer Vorbild und Vorreiter und Vorkämpfer auch. Und das ist halt unglaublich beeindruckend. Und wie gesagt, ich kenne die Geschichten alle, deswegen ist es jetzt auch nicht so neu.
Ich finde, das war auch definitiv einer der Schlüsselmomente. Ich glaube, Ende Folge 7 war das. Also dann wirklich in Tränen ausbricht, also quasi sich selbst analysiert und eben, was du gerade beschrieben hast, was er halt seinen Mitspielern zumuten musste in seiner Wahrnehmung und dann in diesem Interview dann ja auch diese Pause verlangt, weil er emotional so mitgenommen wurde. Da wurde ja auch weltweit diskutiert, warum ihn das so mitgenommen hat. Also wie hast du das erlebt? Du hast ja auch gerade beschrieben, er war ja auch so ein bisschen Gefangener da mit seinem Competition Problem, wie er das ja auch genannt hat.
Also die besondere Leidenschaft für den Sport und für das Gewinnen, also das ist ihm in jedem Augenblick und jeder Sekunde dieser Doku und auch in seinem Leben abzunehmen. Mhm. Und das ist ja das, was so beeindruckend ist, dass er einfach nie aufgibt, nie immer weiter und so weiter. Also ich glaube, dass das sieht man auch in der Doku, dass es so anstrengend ist, das zu machen, dass es dann auch Augenblicke gibt, in denen er einfach nicht mehr weiter kann. Wo er dann diese Pause macht, da hat man den Eindruck so, okay, der kann einfach jetzt gar nicht mehr noch ein viertes hintereinander setzen, sondern der powert sich da in jener Situation so aus, dass er einfach mit den Nerven und komplett mit dem Körper völlig blank liegt und diese völlige Aufgabe von seinem Leben, das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Und das erklärt auch, also diese Leidenschaft erklärt dann halt auch diese Emotionen, die er dann da hat. Also
er ist unfassbar emotional, regelmäßig in den Interviews, schon bemerkenswert. Ja.
Aber ist es nicht trotz alledem auch ein klein wenig traurig, dass, wenn man sich das so vor Augen führt, wie Jordan sich verhalten hat oder wie eben auch andere sich verhalten haben, von denen, also jetzt ein Kobe Bryant oder sowas, andere, die auch ganz weit oben sind, dass man doch zu einer gewissen Prozentzahl ein Arschloch sein muss, um wirklich ganz nach oben zu kommen. Also man muss schon mal einen wegbeißen, man muss schon mal sich durchsetzen, einen wegtraden lassen oder wie auch immer. Also so ist ja eigentlich aber auch keine so schöne Botschaft am Ende des Tages. Oder sehe ich das zu scharf?
Ich denke, dass man den ein oder anderen Gang sicherlich auch anders machen kann und vielleicht auch trotzdem erfolgreich sein kann. Aber ich glaube schon, dass dieser unbedingte Wille und dass sich letztendlich dem total verschreiben und auch selber so arbeiten, natürlich dabei alles Private mehr oder weniger aufgeben, aber auch dazu eine unglaubliche Energie gehört. Also das, was er da macht und dann dreimal am Tag trainiert und dann nochmal Golf spielen geht und am nächsten Tag nochmal gambeln geht und dann nach ihm fährt und am nächsten Tag wieder 50 Punkte macht. Also das sind ja Dimensionen, die ein normaler Sterblicher gar nicht begreifen, fassen kann. Also er ist eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit und die ja auch, also okay, man muss ja, und das ist ja auch eigentlich das Gute daran, dass man auch sieht, dass dieser Übermensch in seinem Sport halt eben aber auch ein normaler Typ ist, der Probleme hat, der Fehler macht, der auch mal sich mit dem Steve Kerr schlägt und danach nach dem Training anruft und sagt, hör zu, das tut mir leid.
Ja. Nachdem er seine Nummer erfragen musste.
Ja. Ich finde, das kommt real rüber, was ich gut finde. Mhm. Also wenn jetzt, das ist ja das, was glaube ich auch ihn sehr, sehr gestört hat in gewissermaßen, dass er für eine Weile so sein musste, wie er eigentlich nicht ist, um dieses Image zu bekommen, dieser Saubermann und alles ist immer toll, was er macht und er lächelt immer und wenn jemand kommt, ist er noch mal netter und so weiter und gar nicht rauskam, dass er auch ein Mensch sein darf, der auch Fehler macht. Ich finde das sehr beeindruckend. Es ist ja wirklich eine tolle, tolle, tolle Doku.
Du hast ja mittlerweile, du bist ja seit 15 Jahren nun auch Trainer und da bleibt es nicht aus, dass man mit dem einen oder anderen Charakter zusammenarbeiten muss, der vielleicht auch nicht einfach ist, schwierige Charaktere. Hast du eigentlich auch was von Phil Jackson abgeschaut? Also der ja nun auch diese Monstertruppe da irgendwie bändigen musste, also von seinen Methoden oder von seinem Ansatz?
Das ist interessant, das zu beobachten. Ich glaube aber auch, dass da jeder seine eigene Philosophie hat, die vielleicht ein bisschen einfach, also ist auch als Ansatz ja interessant, aber also ich habe ja jetzt nicht den World Champion NBA da trainieren dürfen. Also ich weiß, dass damals Henrik Detmann sehr, sehr beeindruckt war von seiner Philosophie und auch viele seiner Elemente in seiner Mannschaftsführung reingebracht hat. Das war damals, als wir mit ihm auch bei der Weltmeisterschaft die Bronzemedaille gewonnen haben. Und da waren viele Elemente, die auch er ja also zurückgeführt hat auf Phil Jackson. Und dann hat man also passiv so ein bisschen natürlich auch das mitbekommen, wie das sein kann und wie das auch erfolgreich sein kann, auch auf einem etwas kleineren Niveau. Und ich fand das sehr faszinierend und ist sicherlich auch ein Teil der Vita von meiner Generation, dass es da so einen Trainer gab, der da auch ein bisschen abgedreht ist und immer andere und völlig neue Ideen hat und aber trotzdem auch mit den Spielern klarkommt. Es kommt ja auch rüber, dass das nicht immer alles klar ist und nett ist, dass sie schon viel miteinander kämpfen und bestimmte Situationen nicht einfach sind und auch wie lange es dauert, bis sie jemals dann Meister werden. Das sind ja alles Sachen, die man zurückblickend sagt, naja, der hat alles richtig gemacht, aber ich denke, dass die auch Momente hatten, wo große Rückschläge waren und auch für ihn und das ist schon sehr spannend zu beobachten. Mhm.
Ja, absolut. Es gab ja auch diesen Wechsel dann von Doug Collins zu Phil Jackson, der eben diese Triangle Offense eingeführt hat von Assistant Coach Tex Winter, der da vorher kurz fast schon ausgebotet war. Und da gibt es ein ganz spannendes Zitat von Michael Jordan, passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man da eben auch eine Entwicklung durchmachen muss. Also es eben darum ging, dass Jordan, der dann sagt, Doug Collins System war ja, gebt mir den Ball, und Phil Jacksons neues System war, verteilt den Ball. Und das hat er da gesagt dazu.
It was so many times that Tex used to yell at me, saying, move the ball, move the ball. He says, no I in team. He says, there's an I in win.
So, there's no I in team, but there's an I in win. Das war also diese ursprüngliche Philosophie, die Jordan da eben hatte bei diesem Coaching-Wechsel. Also das passt ganz gut, was du gerade gesagt hast, eben, dass Spieler müssen sich auch darauf einlassen.
Ich glaube, wir haben auch große Probleme damit gehabt. Das hat man ja auch gesehen. Also hat er ja auch angesprochen, dass das für Michael Jordan am Anfang sehr schwierig war, damit umzugehen. Man muss aber dann auch in Retrospektive sagen, also er ist ja jetzt nicht von einem Topscorer der NBA zu einem Rollenspieler geworden, der nur 5-mal geworfen hat, sondern er ist ja weiter der Topscorer gewesen seiner Mannschaft. Ich glaube, dass dieses System mit der Triangle ein neues Element gebracht hat, die anderen etwas mehr zu involvieren, den Ball etwas mehr zu bewegen, aber dann halt in den wichtigen Momenten wieder zu ihm zurückzubringen. Und das natürlich auch besonders gut funktioniert mit so einem Spieler wie ihm, der so viel Aufmerksamkeit auf sich gebracht hat und die Triangle auch ein sehr, sehr gutes Spacing hat, also viel Platz macht für die Leute, die dann zum Korb gehen. Also das war damals revolutionär. Ich habe das sehr gerne gespielt, dieses System damals unter Detmann. Und ich glaube, das hat auch uns gut gepasst. Wir hatten ja jetzt also nicht NBA-Spieler um Dirk Nowitzki rum, aber der Fokus war natürlich ähnlich. Also dass wir einen Superstar hatten, trotzdem wir das die Triangle gespielt haben, natürlich der Hauptfokus war und wir auch irgendwie Ball gegeben haben, wenn es drauf ankam. Mhm.
Henrik, ja, wir haben rausgehört, Michael Jordan war damals, ja, wenn man so will, wahrscheinlich auch dein Lieblingsspieler. Wer ist eigentlich momentan so dein Lieblingsspieler weltweit, wo du sagst, das ist die Eins?
Das ist eine gute Frage. Mhm. Ich muss sagen, dass mich das im Moment so ein bisschen stört, dass wir von diesen Mannschaften wie einem Feiern von San Antonio, von Ball Movement, auch Golden State, die ja mit großen Stars waren, den Ball viel bewegt haben, mehr in so eine Glorifizierung von Triple Doubles und Zweimannspiel wieder zurückgehen ein bisschen. So Houston, selbst Doncic, der immer den Ball hat und total monopolisiert, dass das im Moment wieder einen anderen Trend gibt ein bisschen und dann machen mir Mannschaften Spaß, die den Ball gut bewegen. Also guck dann sehr gerne auch in der Euroleague. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt in Madrid gucke oder natürlich gucke ich im Moment hauptsächlich Mannschaften, wo unsere Spieler drin sind. Ich gucke sehr gern Moskau, wo Joe Vogtmann dabei ist, um das anzugucken, um zu sehen. Also das ist einer meiner Lieblingsspieler auf jeden Fall. Ist vielleicht jetzt nicht Michael Jordan, aber ich mag seinen Ansatz und wie er spielt und die Spielintelligenz ist wirklich einzigartig und bin ein großer Fan von ihm auch. Ja.
Okay, also da wird Joe sich freuen als Stammhörer ja, unseres
Podcasts. Er wird nicht überrascht sein, glaube ich, aber also, ja, warum nicht?
Naja, also fürs Selbstvertrauen sicherlich gut, in einem Atemzug in Michael Jordan genannt zu werden. Also in jedem Fall sehr positiv.
Ja. Könny, wer ist denn dein Lieblingsspieler aktuell?
Mein Lieblingsspieler aktuell? Mhm. Also wenn ich
weltweit,
wenn ich so First Pick hätte,
ja, kannst jeden Spieler der Welt aussuchen.
Ich kann jeden Spieler der Welt aussuchen,
aber nur aktive.
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, wird LeBron nehmen. Aber
ich glaube auch. Ich glaube, also er ist so fit, er ist so, obwohl er jetzt doch ein bisschen älter ist.
Ja. Aber oder ich schwanke zwischen LeBron James und Joe Vogtmann, muss ich zugeben.
Also findet ihr nicht einen Campazzo auch Weltklasse? Also so ein Typ macht da auch unglaublich Spaß.
Der macht Spaß, absolut, ja. Also
das ist ja wirklich jetzt auch so, was man gern sieht. Und natürlich ist das unfassbar faszinierend. Ich gucke natürlich Kevin Durant oder Steph Curry auch extrem gern. Also diese Spieler, wo ja auch kein Wurf ein schlechter ist. Ja. Egal, was er wirft. Er hat immer das Gefühl, dass der Ball reingeht. Und es ist schon, und ist auch jemand, der sagen wir mal, das Gefühl vermittelt, dass er mit der Mannschaft dabei ist, zum größten Teil, und dass er auch hinten verteidigt und so weiter. Das kann ich dann, ich habe schon Schwierigkeiten, Houston zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist richtig, ja. Henrik, abschließend, wir haben gleich Stefan Beck in der Leitung. Hättest du so ein kleines Bonmot für uns von 1992, womit wir ihn so ein bisschen aufziehen können? Ich vermute mal, er hat ja auch dann gegen Jordan gespielt, von der Position her. Können wir irgendwas ihm hinschmeißen, um zu frotzeln, um ihn ja so ein bisschen bloßzustellen direkt?
Ja, er hätte sich einen anderen Roomie aussuchen sollen bei der Olympiade, aber sonst alles okay.
Oh, okay, wer war das?
Ja, der, mit dem er immer zusammen war, aber wir waren ja in Berlin immer zusammen.
Ja.
Auf dem Zimmer und auch lange und sind sehr gut befreundet miteinander und also das ist, wie gesagt, also es ist ja auch ein Scherz nur.
Ja, okay.
Also ihr wart auch bei der Nationalmannschaft Roomies?
Er war immer mit Mike Jackel zusammen.
Okay.
Gut, Henrik, ich denke mal, ich bin nicht sicher, keine Ahnung, ob im Hygienekonzept der BBL drinsteht, dass der Bundestrainer im Juni bei dem Turnier in München in irgendeiner Form vor Ort sein darf. Dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ansonsten wirst du hoffentlich die Spiele dann bei Magenta Sport verfolgen. Ich weiß nicht, wie.
Auf jeden Fall. Ja. Ich komme ja wohl heute raus.
Genau.
Was passiert damit? Bin sehr gespannt. Hoffe für die Liga, dass es stattfinden kann. Bei allen Risiken, die dabei sind. Sehr spannendes Projekt. Ich hoffe, dass es gut läuft, die Spieler gesund bleiben und wir einen guten Basketball sehen können.
Ja. Wir hoffen, dass es durchgewunken wird, gehen da schwerpunktmäßig tatsächlich von aus und dann schauen wir, was das Ganze wird. Henrik, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für die Schwelgen in Erinnerungen und ja, besondere Zeiten und das, was festzuhalten ist, die Zeiten gehen einfach unfassbar schnell vorbei, oder? Ist das Wahnsinn, wie lange das her ist und obwohl man das Gefühl hat, das war vorgestern. Unglaublich.
Ja, also ich würde das sehr gerne wieder erleben können und das ist ja auch eine meiner großen Ziele. Schauen wir mal.
Dein Ziel ist es, nochmal wieder erleben zu können, also mit der Basketball-Nationalmannschaft zu Olympia zu fahren, meinst du jetzt?
Das war der große Ziel, große Ziel dieses Sommers.
Genau. Das machen wir nächstes Jahr.
Ein bisschen verschoben worden.
Henrik, ganz lieben Dank. Gute Zeit, liebe Grüße und
sehr gerne.
Bleib gesund, auf bald.
Ciao.
Danke dir.
Alles klar.
Ciao.
Danke, bis dann. Ciao.
Ja, spannende Sachen, wenn man so nah dran war, ne? An allem, an Olympia, an Michael Jordan.
Sau cool, dass Jordan wusste, dass Rödel bei UNC spielt.
Aber das hat mir fast gedacht. Also, dass diese Tar Heels, die kennen sich oder wie Henrik auch meinte, da kommt dann der Dean Smith und sagt, pass mal auf, MJ, da weiß schon, dass da einer von North Carolina mitspielt. Irgendwie. Das ist ja das Schöne auch an diesen College-Basketball, ne? Die sind ja alle irgendwie dann doch dick beieinander, auch wenn die unterschiedlichen Generationen für das jeweilige College gespielt haben. So, wie angekündigt, boah, diese Pünktlichkeit macht mich fertig. Ich bin natürlich auch ein Pedant vor dem Herrn. Aber so muss es sein.
Auf jeden Fall dein Handy auch lautlos machen bei der Gelegenheit.
Ja, ich habe, weil du gerade in eine Gruppe was geschrieben hast, hat's hier Bing gemacht. Just saying.
Soll ich es nochmal probieren?
Jetzt habe ich es auf lautlos stehen.
Okay.
Du musst ja auch irgendwas zum Rausfiltern haben nachher beim Zusammenschneiden. So, wir holen den rein, den von dem wir gerade schon gehört haben, dass er wahrscheinlich gegen Michael Jordan damals gespielt hat, 92.
Hallo Mike.
Stefan Beek ist da, genau. Du bist schon direkt drin in unserer Sendung, Stefan. Das geht bei uns hier.
Oh, das ist ja unglaublich. Ja.
Ganz kurze Zündschnur. Alex Stechert ist auch an meiner Seite. Hallo. Stefan, wir haben uns ewig nicht gesprochen. Wirklich, ewig.
Ja.
Was schade ist.
Ist das gut oder ist das schlecht?
Ja, als ehemalige Kollegen weiß ich nicht. Also hätte sich schon mal melden können, ne, muss ich dazu sagen.
Ich habe ja immer deine, versucht dir SMS zu schicken, wenn du einen Fehler gemacht hast beim Kommentieren.
Deswegen kam nie eine.
Und es waren so viele, dass der Chat blockiert war.
Ja, das ist direkt auch auf lautlos gestellt.
Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ach, der Einstieg war jetzt nicht gut von mir. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Und eigentlich wollte ich über viele andere Dinge mit dir reden. Jetzt reden wir vor allen Dingen über Michael Jordan und die Zeit, die du damals mit ihm erlebt hast, während der Olympischen Spiele 1992.
Wir hatten ja einen Übergang mit unserem vorigen Gesprächsgast.
Genau. Wir haben gerade eine halbe Stunde mit Henrik Rödel gesprochen. Ja. Und er meinte, du hättest dir damals einfach den falschen Roomie ausgesucht für Olympia. Also vielleicht wäre das der Grund gewesen, warum ihr so hoch verloren habt.
Ja, ich weiß auch nicht. Aber Henrik hatte ja tatsächlich immer noch eine ganz andere Beziehung zu Michael Jordan, weil wir von derselben Uni kommen, von UNC. Mhm. Und das war natürlich für Henrik auch, glaube ich, noch ein besonderes Spiel. Ob das für Michael Jordan auch so besonders war, weiß ich nicht.
Aber war es so, dass du, ihr habt ja die gleiche Position, hast du hauptsächlich gegen ihn verteidigt?
Also
versucht zu verteidigen, sagen wir
es
so.
Also es wäre schön, jetzt sagen zu können, das war so, aber ich glaube, dieses Spiel war ja schon besonders. Also unser Coach, Stanislav Pesic, hat das schon im Vorfeld auch versucht, als ganz normales Spiel vorzubereiten, wo wir natürlich auch gewinnen wollen. Also wir haben ihm alles geglaubt, aber das war schon einfach ein besonderes Spiel. Und außerdem ist ja Michael Jordan, Scottie Pippen, Clyde Drexler, wenn der eine ausgewechselt wird, kommt der andere ran, Marcus Mullin. Also es ist einfach, war so übermächtig und so aber etwas von einem anderen Stern, dass uns da keine Zeit bleibt, wer wen verteidigt. Ne? Sondern wir waren die ganze Zeit, sind wir rumgelaufen und haben versucht, irgendwen zu verteidigen.
Oder habt ihr Zone gespielt? Ich muss mir echt nochmal anschauen. Ich habe gerade gesehen, auf YouTube gibt es das Spiel in voller Länge.
Ich glaube, wir haben auch Zone gespielt, was damals auch in der Zeit, was man so gehofft hatte, dass gegen amerikanische
Mannschaft
Zone so ein bisschen. Das kennen die nicht, aber ja, das waren ja mehr so die Athleten, die eben auch von außen dann, nur wenige dann eben auch von außen waren. Aber das war da, glaube ich, komplett egal. A, hatten sie sehr gute Außenschützen und B, waren sie trotzdem zu stark in der Zone, um
um da irgendwie Paroli geboten zu bekommen. Das war schon es war einfach ein außergewöhnliches Spiel. Es war eine besondere Situation. Ich weiß nicht, ob der Henrik das schon erzählt hat. Wir haben natürlich im Vorfeld die ganzen Spiele geguckt oder versucht zu schauen, auch gegen andere Mannschaften, und waren in der Halle und haben dann gesehen, dass die anderen Mannschaften immer Fotoapparate an die Bank verteilt haben. Und immer wenn ein Spieler dann in der Nähe von einem Superstar war, dann wurde dann so posiert und von der Bank ging dann klick, 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 klick. Das,
man stellt sich vor, was heute los wäre mit den Smartphones und alles, was.
Aber da war Perisic nicht so gut drauf zu sprechen. wenn ich einen erwische, der ein Foto. Also, das war für uns, war das keine Möglichkeit.
Ne? Ja. Also, als Fanboy dann gegen die zu spielen, erinnerst du dich daran, dass du da mal einen, ich sag mal jetzt ganz bekloppt, was ich jetzt sage, also angefasst hast? Oh, da ist er, das ist ein Jordan. Ich hab ihn berührt, Handcheck gemacht.
Ja, ich weiß nicht, ob das angefasst ist oder dass man sich manchmal wie so eine Flipperkugel im Flipper gefühlt hat, wenn man gegen die Körper gebreit ist. Dung, 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 dung. Nee. Wir waren Sportler. Wir waren Sportler. Wir waren bei der Olympiade. Das hatten wir uns hart erkämpft. Und für uns haben wir natürlich auch dieses Spiel genommen, wie wir so ein Basketball spielen. Ne? Also egal, ob wir hoffnungslos verloren oder keine Chance hatten. Wir wollten schon Basketball spielen. Und wir wollten auch zeigen, dass wir so halbwegs auch was spielen können. Und insofern war da jetzt kein Platz für große Ehrfurcht oder irgendwie so. Ne? Es war eine tolle, tolle Erfahrung, besonderes Spiel, aber jeder wollte auch zeigen, dass er spielen konnte. Wir hatten ja auch mit Detlef und Uwe Blab zwei NBA-Spieler. Hansi, der ein Camp war mit den 76ers, der auch Charles Barkley kannte. Und also insofern gab es da schon auch für uns was zu beweisen.
Ich habe gerade den Boxscore vor mir aus dem Spiel. Weißt du deine Statler noch?
Nee, weiß ich nicht.
Also bist du drittbester? Also
das Erste, was ich von Svetislav Pesic gelernt habe, war: Stefan, es gibt keine Gestern im Sport.
Stefan, weiß noch nicht mal, wie oft der All-Star war in der BBL. Weißt du das noch?
Nee, weiß ich nicht.
Damals habe ich dich ja gefragt im Live, da hast du gesagt, keine Ahnung.
Ja, Mike, früher war das anders. Früher wurde das nicht so, und hier ist die erste einmalige Chance, Geschichte zu schreiben. Und das war, früher hat man gespielt.
So, aber es ist natürlich trotzdem.
Ich wollte nur spielen. Ne?
Natürlich trotzdem spannend. Du hast 8 Punkte gemacht, du hast keine Freiwürfe gemacht, das heißt, die waren alle aus dem Spiel raus. Da würde mich natürlich schon interessieren, hat sich das nicht so ein bisschen eingebrannt, wenn man da einen Jumper trifft oder gegen wen das war, wenn du halt gegen dieses Dreamteam spielst, dieses erste?
Es gibt, glaube ich, ich bin ja auch jetzt schon 55 und mit dem Gedächtnis ist es schon schwer, aber es gibt 3 Sachen, die sich so immer so ein bisschen manifestieren, wenn ich an das Spiel denke. Das eine war wirklich sehr, sehr schön. Ich hatte einen so einen Move, wo ich so einen Schüttel-Move, den ich dann direkt zu einem Jumper genommen habe. Mhm. Und ich bin dann auf Patrick Ewing so zugedribbelt und der ist dann nach hinten gestolpert und ich habe den Jumper gemacht und der war drin und alles Netz und bin dann so rumgedreht und bin dann an der amerikanischen Bank vorbeigelaufen, wieder zurück und meine wirklich ein anerkennendes Kopfnicken von den Spielern, die ich gesehen zu haben. Aber es kann natürlich auch nur in meiner Fantasie
selektive Wahrnehmung sein.
Ja, genau. Aber so habe ich mich da gefühlt. Das war eine sehr gute Aktion. Und dann das nächste war, wir haben ja, Hansi und ich haben ja früher lange zusammengespielt, auch in Köln, und wir kannten uns schon lange. Und Henning hat da immer so einen Spaß über Hansi gemacht, wenn er den Rebound hatte und auf den Ball klatschte. A, waren alle froh, dass da noch Luft im Ball war. Ne? Also. Und das nächste ist, wenn er dann mit beiden Armen hinter den Kopf ausholt und die Kugel nach vorne schmittert. Das war so ein Flatterball, der war sehr schwer zu fangen, aber ich konnte die ganz gut fangen.
Okay.
Und Hansi wusste ganz genau, dass ich sehr schnell noch laufen konnte, vor allem nach vorne, nach hinten vielleicht nicht so, aber nach vorne war ich sehr, sehr schnell. Und das war für Hansi immer ein Rebound und ein Assist und für mich 2 einfache Punkte.
Ja. Der Grund, warum wir diesen Sonderpodcast hier heute machen, übrigens, hörst du eigentlich diesen Podcast regelmäßig oder ist das als Geschäftsführer von Rheinstars Köln nicht unbedingt Pflichtprogramm?
Du meinst, weil ich so wenig Zeit habe? Nee, ich höre den ab und zu. Also ich finde es schön. Also ich meine, wir leben ja in einem Land, wo Basketball nicht den allerhöchsten Stellenwert hat, so wie uns das alle wünschen, und jede Sendung und jeder Auftritt und jede Publikation und alles, was man in den Medien und gerade in den Social Medien machen kann, finde ich wichtig.
Ja. Der Grund eben ist ja, dass Last Dance, die letzten beiden Folgen jetzt gelaufen sind. Hast du dir das komplett reingezogen und mit welchem Gefühl? Ich gehe davon aus, dass du alles gesehen hast.
Ich habe nicht alles gesehen, weil die letzten beiden habe ich noch nicht gesehen.
Okay.
Also bitte nicht spoilern, obwohl wir wissen ja alle, was passiert. aber nein, grandios. Also ich habe wirklich gerade am Anfang und auch die letzten beiden, also jetzt nicht diese aktuell letzten beiden, sondern davor, fand ich wirklich stark und habe dann zum Teil mit Gänsehaut gesessen. Mhm. Und das ist ja eine Zeit, in der ich so mit groß geworden bin und gewachsen sind, und wir haben das ja alle so mitverfolgt. Und
war MJ auch dein Lieblingsspieler damals?
Ja, ich bin so mit Magic und Dr. J, Kareem Abdul-Jabbar, also das war eine Zeit, und danach kam ja schon MJ so, ne? Das hat sich dann so mitentwickelt. Klar, also es ist übermenschlich, fand ich, ne? Also die Art und Weise, wie er mit wie viel Charisma und wie viel Geschmeidigkeit und trotzdem wie viel Athletik er und wie er sich entwickelt hat, das war also außer Frage für mich, dass er der GOAT ist, und das ist bei uns zu Hause. Mhm. Leon, der natürlich eine andere Generation ist, eine unglaubliche Diskussion. Er glaubt auch wirklich, dass LeBron James da besser ist.
Ja, wir reden jetzt so über deinen Sohn, der selber ja auch ein sehr, sehr guter Basketballer ist, dein Sohn Leon. Die Sache ist aber die, Stefan, natürlich ist der mit LeBron James aufgewachsen.
Ja, ich weiß das auch, aber ich kann das natürlich nicht zugeben.
Darum ist die Doku auch wichtig, glaube ich, dass die Generation, die ihn halt nicht mehr live gesehen hat, dann schon in vielen Situationen lernen kann, wie krass der war, wie er dominiert hat, wie er Spiele am Ende dominiert hat. Das, wenn ich jetzt nicht spoilern darf, ist schwierig, weil in den letzten beiden Folgen geht es halt auch um die Utah-Serien. Ja. Und um seine Entwicklung als Spieler vom reinen Scorer hin, eben um das Spiel auch anders einzuschätzen und diesen Rhythmus zu gehen, da geht er sehr, sehr interessant ein, finde ich. Also gerade in der letzten Folge. Und da gibt es auch den berühmten Pass auf Steve Kerr, und das war ja schon bekannt vorher, wo er ihm auf der Bank sagt, diese Szene kennt man ja, so Steve, be ready. Und dann ballert er den rein ins
Spiel. Nee, also nochmal jetzt ganz kurz zurück. Also das ist auch tatsächlich etwas, was Leon anerkennt. So, ne? Das ist echt gut. So, ne? Also das ist wirklich eine tolle Serie, und das bewegt ihn auch. So, mhm. Ne? Und also das ist genau, was du gesagt hast. Das ist also das.
Wenn er LeBron nochmal sagt, sei der GOAT, dann vergleiche einfach die Finals-Bilanzen der beiden Spieler.
Ja, es gibt ja, das ist ja wieder so, wir haben ja auch am Anfang über Statistik und was hat wer erreicht. Das ist ja eine amerikanische Eigenheit. Es gibt ja für alles eine Statistik, die für alles dann eben auch was taugt, um aussagen zu können. Mhm.
Ja, das ist der Hund von Xandi übrigens. Das ist Nila, die heute hier ein bisschen, die will auch ihren Beitrag über Michael Jordan.
Wir haben es bisher immer geschafft, seit Lockdown, seit wir Home-Podcasts machen, dass es nie geklingelt hat, während wir aufnehmen. Und heute, jetzt klingt es gerade zum zweiten Mal, und das ist überhaupt nicht ihr Ding.
Ja. Seid ein Wachhund. Stefan, eine Sache, die ich ganz spannend finde, wenn man sich Last Dance anschaut, und ich meine, es kommt schon ein ganz klein bisschen zu kurz, es wird zwar erwähnt, aber Fakt ist ja, dass Jordan ohne seine Entourage nicht 6 Titel gewonnen hätte, also ohne Scottie Pippen oder ohne mal einen John Paxson, ohne einen Steve Kerr. Wird das den jungen Leuten, wird das so einem Leon, auch deinem Sohn, entsprechend vermittelt, dass man Teamkollegen braucht, die mit an einem Strang ziehen? Oder wenn man sich diese Doku anschaut, wird ein 13-, 14-, 15-Jähriger eher in die Richtung getrimmt, wow, ich will auch einfach immer den Ballon drauf und arbeiten und der Geilste sein?
Also ich glaube, die Leute, die das schauen, oder 13, 14, 15, die sind ja schon weiter, als dass man diese Doku als Beispiel nimmt, was will ich werden. So, mhm. Also das ist ja nur ein Teil. Ne? Das sind jetzt 10 Folgen des besten Spielers, der jemals gespielt hat, um das nochmal zu betonen. Und das beträgt ja nur auch nur einen Anteil an der eigenen Entwicklung. Ne? Man wird ja hier, es wird ja viel auch schon getan in der Jugendentwicklung und natürlich wissen alle schon, dass es klar ist, schön eine bestimmende Rolle zu machen, viele Punkte zu machen oder in vielen Aspekten des Spiels der Beste zu sein, aber dass es eben trotzdem ein 5 gegen 5 ist. So, ne? Und Basketball ist vielleicht von diesen ganzen Mannschaftssportarten eine Sportart, die eine Mannschaftssportart für Individualisten ist. So, ne? Jeder versucht sich ja selber auch auszudrücken mit seinem Spiel, mit seiner Art und Weise, wie er sich gibt. Das ist im Basketball vielleicht noch mehr als in anderen Sportarten. Mhm. So. Aber unabhängig von der Doku werden, glaube ich, allen Sportlern vermittelt, dass man alleine eben auch nur so viel erreichen kann, aber vielleicht nicht dann eben den großen Titel gewinnt.
Ja, das, ich finde das schon, also die ersten Jahre, ich meine, wie viele Jahre hat Jordan gebraucht, um den ersten Titel zu holen? Das waren ja auch 7, ne?
Ja, es waren eine Menge. So, ne? Das war ja auch das, wo er, klar, er ist ein toller Spieler und das, er ist gut, aber so die Legende bilden sich natürlich dann erst, als er die Titel gewonnen hatte und dann
also an Detroit vorbeigekommen ist. Und das sagt er ja auch super in der Doku, dass er dann einfach diesen neuen Körper braucht, um gegen die zu bestehen, diese Bad Boy Pistons. Das fand ich auch sehr spannend.
Ja, das ist ja auch so eine amerikanische Geschichte, ne? Wenn man gegen diese, man kämpft dann gegen etwas und setzt sich durch. Und der nächste Schritt war ja dann eben auch an den Magic und Bird gleichzuziehen, um den 3 Titel zu gewinnen. So,
ne? Ja,
so,
genau. Das wollte er noch, weil das haben die nicht gehabt. Deswegen muss er noch auf jeden Fall den 3-Peat schaffen.
Ja. Stefan, wenn wir nochmal auf dieses Spiel während der Olympischen Spiele in Barcelona zurückkommen gegen das Dream Team, was ist sportlich der allergrößte Unterschied gewesen zu denen? Also ja, natürlich sind das bessere Basketballer irgendwo, aber was ist das Erste, was dir so eingefallen ist damals oder jetzt auch rückblickend einfällt? Was ist der größte Unterschied zu einem in Anführungszeichen normalen deutschen Nationalspieler?
Das waren damals in der Zeit ging das ja erst noch los mit richtigem Athletiktraining. Mhm. Also früher war so, ich bin auch groß geworden und wo man mir gesagt hat, mach jetzt nicht zu viel Krafttraining, du verlierst deinen Wurf oder du verlierst deine Spritzigkeit oder deine Schnelligkeit und also ja, mit Gefühl und so. Ja, und die waren halt größer, stärker, schneller, besser und technisch versierter und also die hatten alles so, ne? Das war einfach, da war ein Bergstand vor dir, der dich aber trotzdem durch die Beine dribbeln konnten mit geschlossenen Augen. Mhm. Die waren in jedem Bereich, waren die größer, stärker, besser, schneller.
Und auch da hat ja Jordan seinen Beitrag geleistet, also zumindest wird es in der Doku so rübergebracht, dass er mit der Erste war, der halt aus der Offseason top fit kam und tendenziell seine Teamkollegen dann schon gerne auch mal das Schleifen haben lassen über den Sommer und halt eher sich während des Training Camps und während der Saison in Shape gebracht haben. Und mittlerweile ist das ja auch absoluter Standard, dass du als Spitzenspieler gerade in der NBA da im Sommer deine Workouts machst und halt fit zum Training Camp kommst und nicht das Training Camp nutzt. Also
und ja, also ich meine, Basketball war ja eigentlich immer eine Sportart, die auch intellektuell sich weiterentwickelt hat und auch sportmedizinisch und wo man weiß, wie man trainierte und auch die sportmedizinischen Sachen befolgt hat, also schon sehr früh. Und ist natürlich klar, dass ein Profisportler oder ein Leistungssportler nicht 3 oder 4 Monate Pause machen kann. Also das geht nicht, ne? Sondern es ist eine Entwicklung und es ist wie bei einem Leichtathleten oder wie bei einem anderen Sport, da ist es so, dass der Körper entwickelt werden muss und das geht auch über Jahre halt. Mhm. Und dann 3 Monate Pause, dann kann man wieder von vorne anfangen.
Ja, apropos Körper, also wenn ich mir 2 Dinge nicht vorstellen kann momentan, Stefan, dann ist das, dass Tommy Gottschalk 70 Jahre alt geworden ist und du tatsächlich schon 55 sein. Du sollst schon 55 sein, das kann ich gar nicht glauben. Ja, also wenn ich mir dieses Bild so anschaue, du siehst ja aus wie 36 maximal, wenn ich hier bei Rheinstars auf die Seite gehe.
Ja gut, das ist das Bild, das wir für 20 Jahre gemacht haben.
Es gibt halt nur das eine.
Ja, ich habe die anderen alle vernichtet.
Ja gut, aber schön, dass es dir gut geht. Ich hoffe, alles ist Paletti in Köln. Wann spielt ihr dann in der BBL? Wie ist der aktuelle Zeitplan?
Ja, also erstmal haben wir ein Riesenprojekt jetzt hier. Also wir haben eine alte Tennishalle gekauft und bauen die jetzt komplett um, haben 5 Basketballfelder da drin mit Parkettboden, mit Physiotherapie, mit Kraftraum oder Kraftbereich, unsere Büros, wo man durch die Fensterscheibe runter auf die 5 Felder guckt. Mhm. Wirklich großartig, um einfach hier den Basketballern eine Heimat zu geben. Allerdings fehlt natürlich immer noch die Spielstätte. Wir brauchen in Köln eine Spielstätte, die uns eben ermöglicht, gesund in der Pro A zu spielen, um dann den Aufstieg in die BBL in Angriff zu nehmen. Wir haben ja 3 Jahre lang in der Pro A gespielt, in der Lanxess Arena. Das ist nicht zu machen. Ja. Das ist einfach nicht zu machen, weil wir spielen gegen Mannschaften, die doppelt so viel doppelt so viel Etat für die Mannschaft haben bei identischem Gesamtetat und das kann man ja keinem vermitteln. Und das geht einfach nicht. Und das ist, was in Köln fehlt. Den ersten Schritt haben wir jetzt gemacht mit diesem Trainingszentrum. Ich fange jetzt schon wieder an, in eine Werbung dafür zu gehen, aber es ist so ein wahnsinniges Projekt und ich hoffe, dass hier was entsteht. Also in Deutschland gibt es das definitiv nicht.
Ja, ich habe die Bilder gesehen. Was hier jetzt entsteht. Ist das dann auch Open Court mäßig oder da gab es da sowas Ähnliches schon mal in Köln?
Es ist Open Court, also soll jetzt natürlich die Heimat der Rheinstars werden, aber eben nicht exklusiv die Heimat der Rheinstars. Also ich will hier keinem die Tür vor der Nase schließen, sondern es werden Schulen, Kitas, Mitternachtsbasketball, wir werden cool. Im Sommer werden wir eine Freizeitliga einrichten, also wie eine bunte Liga, wir werden Camps, Summer Leagues hier abhalten. Das wird jeder, der Basketball spielen kann in Köln, ist eingeladen, hierher zu kommen. Wir hatten ja jetzt schon, vor dem Umbau hatten wir schon 2 Courts hier liegen. Mhm. Und im Kraftbereich ist es so ein Leben, so ein Gewusel, Minimannschaften spielen, unsere Profis spielen und die andere Jugendmannschaften spielen den ganzen Tag. Es ist eine wahnsinnige Energieatmosphäre für Basketball, die hier entstehen soll und auch schon entstanden ist.
Wie ist denn deine Einschätzung, was Basketball in Köln betrifft aktuell? Weil es war ja lange Zeit ein BBL-Standort und wir übertragen ja auch Eishockey, deswegen ist es ja immer so Eishockey dominiert gefühlt, wenn man in dieser Sportbubble ist und natürlich Fußball. Wie würdest du es einschätzen? Wo steht Basketball in Köln aktuell?
Naja, wir tasten uns wieder ran. Mhm. Ich glaube schon, dass Basketball hinter Fußball und Eishockey an der Position ist, an die Tür zu klopfen, wieder einer von den 3 großen Sportarten zu sein, die hier in Köln Platz finden. Köln nennt sich selber Sportstadt. Mhm. Das ist für den Kölner immer leicht, sich zu nennen. Ich bin hier in Köln geboren, ich darf das sagen. Lobt sich gerne selber, sehr schnell. aber wenn man sagt, man ist eine Sportart, dann muss man auch dahinter stehen. Und es ist nicht nur für Basketball, sondern auch für andere Sportarten fehlt hier eine Halle in den 2000-3000er Bereich, die eben andere Sportarten nutzen können, um gesund die nächsten Schritte zu machen. Der Schritt von 1000 Zuschauern in der ASV-Halle, wo wir jetzt spielen, zu 18.000 in der Lanxess Arena, mhm. die wir in der zweiten Liga schon nutzen müssen, um die Standards gerecht zu werden, das ist einfach zu groß und da kann man nicht gesund wachsen.
Ja, dann sage ich an dieser Stelle ganz lieben Dank, Stefan. Ich bekomme gerade die Nachricht, dass das BBL-Konzept durchgegangen ist durch das bayerische Kabinett, also das Finalturnier in Köln. In Köln sage ich jetzt schon mal.
Ja, genau so.
Der Standort entwickelt sich gut und schnell.
Das ging aber schnell, genau.
Ein Podcast und zack, bumm. Ja, so ist das in Köln. Europapokal.
Ja, Stefan, lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen, fühlen und sehen uns irgendwann mal wieder in der Basketball-Bubble Deutschland.
Ich schreibe dir eine SMS dann wieder. Das war Spaß.
Alles klar.
Lieben Dank.
Gute Zeit.
Tschüss.
Ciao. Ja, die Meldung kommt tatsächlich gerade rein. Go vom Bayerischen Kabinett Basketball-Bundesliga darf wieder spielen. Das heißt also, das ist direkt ja unser Anteaser auf den morgigen Podcast.
Ja, oder heute noch eine schnelle Rapid Reaction auf irgendeinem Kanal.
Auf eine Rapid Reaction auf irgendeinem Kanal. Mhm.
Von dir.
Ja.
Mit einem
von
Menschen.
Mir.
Mit
einem wichtigen Menschen. Ich bin wirklich im Stress momentan. Ich hab so viel um die Ohren, ich komme gar nicht mehr hinterher. Okay, das waren 2 Spieler vom damaligen deutschen Dream Team von Olympischen Spielen 1992.
Jetzt einer vom Magenta Sport Dream Team.
Dann versuchen wir einfach mal einen kleinen Überraschungsanruf beim Richter, oder? Richter Alexander Frisch aus unserem Kommentatorenpool. Ist wohl momentan unter seiner Mobilnummer zu erreichen. Und wir versuchen, Richter Alexander Frisch direkt live im Podcast reingestellt. So geht das bei uns.
Wahnsinn.
Oh, ja. Hallo. Die Spinne aus Spandau.
Die Spinnerspann.
Oh. Ja, damit hast du was angerichtet. Meine Mädels, beiden Töchter haben das dankend aufgenommen und ist natürlich jetzt mein neuer Spitzname für zu Hause.
Ja. Mega gut, absolut. Ja. Und schöne Grüße an deine Töchter. Das heißt, sie hören den Podcast.
Die Stelle habe ich Ihnen dann wieder vorgespielt. Sie müssen es teilweise hören. Also wir machen da immer einen Kompromiss. Entweder 3 Fragezeichen Kids oder ab und zu mal einen Basketball-Podcast.
Ja, sehr gut. Man kann nicht früh genug
beginnen. Ja, wir hatten dich versucht zu erreichen, weil wir natürlich auch wissen wollen, immer noch im Übrigen, wie deine Eindrücke sind. Hast du jetzt Last Dance zu Ende komplett geschaut? Bitte sag ja.
Ja, ja, klar. Nach dem Arbeitsauftrag von Alex habe ich das gestern Abend geschaut.
Siehst du, Körni, so macht
also,
man
das. Also man muss dich dazu zwingen, die beste Sportdokumentation aller Zeiten zu schauen. Finde ich auch spannend. Nein, für einen Kommentator.
Ich fand's, dass ich sie gestern Abend in einem Stück gucken muss. Eigentlich muss ich immer eine Folge auch wirken und sacken lassen.
Ja.
Und aber da habe ich gestern beide auf einmal durchgezogen. Und ich fand, die letzten beiden haben einen ja auch nochmal so mitgenommen wie einige andere Folgen auch.
Wahnsinn. Mhm. Also ich fand die auch richtig stark hinten raus. Und ich habe einen O-Ton ganz vom Ende rausgeklippt, den ich euch gerne vorspielen würde, weil das in dieser Deutlichkeit, finde ich, war neu.
Yeah, 91, 92, I was young, full of energy, hungry. In 98, when you went in 6 out of 8, and yet being just as dominant as you were in 91, that's where the craftsmanship came in. You know, I think 98 was much better than any other years because of how I was able to use my mind as well as my body.
So was it then satisfying to leave at your peak?
No.
Or is it maddening to leave at your peak?
It's maddening, you know, because I felt like we could have won 7. I really believe that. We may not have, but man, just not to be able to try, that's something that, you know, I just can't accept. For whatever reason, I just can't accept it.
Wow, was ist das denn für ein Fazit?
Also der hätte gerne noch ein Jahr weitergespielt.
Da kriege ich nur Gänsehaut, wenn ich das höre. Also das macht ihn immer noch fertig.
Ja, also ich meine, für mich war die ganze Dokumentation aus vielen Gründen interessant und auch irgendwie bewegend, berührend. Michael Jordan, ich bin so ähnlich wie Marco Pesic nie so ein richtiger Fan von ihm gewesen, weil er meine Helden vom Thron gestoßen hat, Bird, Magic. Und aber er ist einem durch diese Doku einfach nochmal näher gekommen.
Ne? Man versteht ihn jetzt.
Jetzt versteht man ihn.
Oder besser.
Und jetzt kann man irgendwie, ja besser, und man kann irgendwie auch so seinen Frieden, oder ich kann meinen Frieden mit ihm machen. Ne? Also dieser Mann ist einfach dermaßen getrieben, und dass er dann auch am Ende ja nicht einsieht, dass das eigentlich das Ende war und dass er eigentlich gerne nochmal und noch ein Jahr, aber er soll eigentlich dankbar sein, dass er nicht noch einmal ein Jahr gespielt hat, das, was da irgendwie in den anderen Trikots passiert ist, das vergessen wir mal. Es ist der optimale Abgang gewesen. Ne? Also dass ein Competitor wie er das nicht einsieht, ist klar, aber also, ich glaube, von oben betrachtet war es ein geiler Abgang.
Das war es schon, aber wenn du ihn so hörst, dass ihn das halt immer noch beschäftigt, so was wäre wenn, man darf auch nicht vergessen, der war ja erst 35 und diese...
Aber mal ganz kurz, Xandi, ganz kurz. Wenn Michael Jordan im Sommer 1998 sagt, er würde gerne noch ein Jahr Basketball spielen und würde gerne nochmal Meister werden.
Phil Jackson kommt ja danach im nächsten O-Ton und sagt, er hätte sowieso nicht weitergemacht, weil... ohne Jackson wollte er nicht spielen. Das ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen. Also zwei Dinge. Da kam ja erstens der Lockout direkt. Das heißt, es durfte nicht verhandelt werden. Das hat alles extrem verzerrt, glaube ich, einfach. Weil Teams durften nicht mit den Spielern sprechen. Es stand alles still. Die öffentliche Wahrnehmung driftete in eine komplett andere Richtung. Plötzlich hieß es, oh, Saison findet statt, zack, zack, zack. Und ja, also ich fand jetzt unabhängig davon, ob er das verfolgt hätte, wenn kein Lockout gewesen wäre. Ich finde es einfach nur, was jetzt Alex gerade auch gesagt hat, also Richter Alex, dass man ihn besser versteht, kommt in diesem O-Ton, den wir gerade gehört haben, einfach unfassbar rüber in der Hinsicht, dass dieser Competitor auch nach 22 Jahren sich immer noch damit auseinandersetzt und emotional wird, wenn er dran denkt, dass dieses Team auseinandergebrochen ist. Das hat mich sehr berührt einfach, muss ich sagen. Ging euch das nicht so?
Doch, absolut. Also er hat mich einige Male berührt, ne? Aber irgendwie immer so unter der Prämisse, er hat das gleiche Spiel wie wir gespielt, aber er war keiner von uns, ne? Er war irgendwie von einer anderen Welt.
Ja, das stimmt.
Ja, aber wie gesagt, wenn ich verstehe nicht ganz, wenn er damals geäußert hätte, er will noch spielen, dann hätten sie doch.
Also Jerry Reinsdorf hat doch gespielt. Ist ja zu Phil Jackson gegangen und hat gesagt, das hat er ja auch, das hat er ihm dann vorgespielt, der Regisseur, und hat gesagt, in dieser Meisterschaftsnacht und wahrscheinlich auch in der Emotion so, komm Phil, bleib noch ein Jahr, das passt schon, das kriegen wir schon hin. Und dann hat ja Jackson gesagt, so nee, er braucht eine Pause und überhaupt Jerry Krause, da würde er nicht gut aussehen dabei. Also da kann schon er auch sehr, also er kann schon auch schwierig sein, Phil Jackson, glaube ich. Und
also Phil Jackson ist schuld, dass Michael Jordan.
Also wenn Phil gesagt hätte, ich mach noch ein Jahr, dann wäre das alles anders gekommen, glaube ich schon, dass das einen Stein ins Rollen gebracht hätte.
Oh. Heieiei. Tja, was lernen wir daraus? Kommunikation ist alles. Vielleicht haben sie sich einfach nicht so richtig alle mal zusammen unterhalten.
Weil Jordan hat auch gesagt, er hätte nie mit Reinsdorf gesprochen drüber, über das Thema, was auch Wahnsinn ist. Also, keine Ahnung, vielleicht hat er auch ihm gesagt, du, ich bleib für 50 Mille. Und Reinsdorf hat gesagt, nee, machen wir nicht. Also, weiß man nicht. Aber wenn er das sagt, ich wüsste nicht, warum er lügen sollte, Jordan. Also,
naja. In jedem Fall eine sehr, sehr aufschlussreiche Dokumentation. Alex, du hast jetzt die Wahl. Welches Thema soll die nächste riesengroße Sportdokumentation behandeln? Also Basketball, technisch gesehen, habe ich heute bei Facebook irgendwo eine Abstimmung gesehen, eher die Lakers unter Shaq Kobe oder eher die Warriors mit ihren 5 Finalteilnahmen in den letzten Jahren?
Ich finde, die Warriors sind einfach noch, das ist noch zu jung, ne? Also der große Reiz dieser Doku macht ja aus, oder machen die O-Töne aus, ne? Von den Spielern, den Beteiligten, die jetzt einfach zurückschauen mit diesem Abstand.
Ja.
Und jetzt auch, glaube ich, erst Sachen sagen, sich vielleicht Sachen auch erst bewusst geworden sind mit diesem Abstand. Und das macht einen großen Reiz aus. Also mich würde jetzt eine Warriors-Doku überhaupt nicht interessieren. Kobe-Shaq-Doku, Lakers aus den Nullerjahren, ja, würde mich eher interessieren, gerade eben auch vor dem Hintergrund, dass man jetzt einfach mit Kobes Tod einen Aufhänger hat, einen Dreh hat, der das Ganze natürlich nochmal irgendwie vielleicht auch noch emotionaler und bewegender machen kann, ne? Und auch nochmal einen anderen Blick drauf gibt.
Ich glaube auch, dass das ganz spannend wäre. Würde ich auch so sehen, weil halt diese Rivalität, die sie dann hatten, die waren sich irgendwann spinnefeind und hätten, glaube ich, die nächste große Dynastie werden müssen mit diesen, also Shaq in der Prime war ja, konnte ja niemand verteidigen, dazu noch ein Kobe und das Team war, und Phil Jackson, also das war schon auch ein sehr gutes Team.
Ja. Ja, Alex, lieben Dank für deine Zeit. Wir stören dich da gerade bei der Arbeit und wir wollen nicht, dass irgendwelche
Moment ist der Tisch zum Glück leer.
Jetzt ist der Tisch
leer. Der Tisch ist leer.
Ja, also ich habe einen Bereitschaftsdienst gerade und in diesem Bereitschaftsdienst ist gerade nichts auf dem Tisch. Also natürlich haben sich die Akten jetzt hier auch angehäuft in den letzten Wochen und Monaten, wenn man auch im Notbetrieb. Aber das ganz Eilige, das gibt's im Moment nicht.
Dann hast du genügend Zeit, dich mit weiteren Sportdokus zu beschäftigen.
Das verlege ich dann doch auf den Abend. Ne? Also ich habe also zum Beispiel eine, die ich auch, ich weiß gar nicht, über die mal gesprochen habe, die habe ich geschaut, die heißt, also auf Serbo-Kroatisch 250 Treppenstufen, 250 Steps, Stairs. Das ist die Doku über das 67er, 68er Team, Juniorenteam, das eben von Pesic gecoacht wurde. Gibt es auf YouTube. Und das war auch so eine, die mich irgendwie jetzt in den letzten Wochen einmal richtig gepackt hat, aber natürlich auch besonders aus der persönlichen Sicht daraus, dass man die eben damals sehr eng mitverfolgt hat.
Mhm. Oh, auch interessant.
Welches Jahr war das?
Der Jahrgang. Hat, war 67, 68 und das ist die Mannschaft, die 87 in Bormio Weltmeister geworden ist, im Finale gespielt hat, damals gegen USA, gegen Gary Payton, gegen Larry Johnson und ein paar andere, und das ist ja dann deswegen, ne, Kukoc, die Spinne, der hat im Vorrundenspiel gegen die USA damals 11 von 12 Dreiern geschossen, und das ist ja so die Story oder so der Mythos, den Kukoc damals begründet hat.
Der gestern auch ein bisschen zu kurz kam, ne? Bei Bulls Indiana Spiel 7, ja, Steve Kerr. Also das hat Kukoc gewonnen im Grunde, das Spiel. 21 Punkte hat er damals gemacht, glaube 11 von 13, 11 von 14 aus dem Feld. Und Kerr mit 3 von 7, okay, da war dieser eine Big Shot oder dabei oder zwei.
Ja, denn
aber da haben sie Kukoč schon ein bisschen links liegen lassen, fand ich. Und haben Steve Kerr natürlich massiv abgefeuert.
Ich konnte mich wirklich nicht mehr erinnern, wie knapp diese Serie war. Also, dass die über 7 gingen und dass Indiana fast diese Bulls Dynasty beendet hätte, weil die waren ja auch noch lange vorn in diesem Spiel 7. Also, das war schon auch geil, nochmal zu sehen. Und
soll ich noch ein Geheimnis verraten?
Bitte, Kearney.
Ich habe damals Reggie Miller die Daumen gedrückt.
Wow.
Ja, ohne Witz. Ich war natürlich, jeder ist Jordan-Fan, weil man das irgendwie sehen will. Aber ich habe mir gedacht, ey, der Miller, der hat mir auch so viel Spaß gemacht immer. Und das war auch ein geiles Team damals, die Pacers, muss ich sagen. Dann spielen die da ja irgendwo.
Es war ein geiles Team, das stimmt schon, ja.
Ja. Ist ein mega geiler Basketballstart, dieses Indiana. Und ich dachte, vielleicht dieses Spiel 7. Ich habe es ihm irgendwie gegönnt. Also mir kam der immer so vor, dass man den in den Arm nehmen muss und dass er auch mal was gewinnt. Ich habe immer so ein bisschen mit den, so wie auch mit John Starks oder so, ich dachte, wenn der jetzt nicht gewinnt, der schmeißt sich wahrscheinlich von der Brooklyn Bridge runter und hat keinen Bock mehr. Aber natürlich ist man Fan von Jordan, weil man alles gut findet. Also,
nee, es ist ja okay, das kann ich habe 96 muss, auch, ne? Ich konnte das alles gar nicht einordnen, ich war noch voll jung. Ich habe 96, war ich Hardcore-Seattle-Fan, weil ich über Detlef Schrempf zum NBA-Basketball gestolpert bin und dann halt Sean Kemp, Gary Payton entdeckt habe und vor allem Kemp, der war ja so flashy und einfach dann hat man gern zugesehen und das Seattle-Team damals war auch mega und war gefühlt dann trotzdem chancenlos. Da habe ich zum ersten Mal erleben müssen, was Michael Jordan und Chicago überhaupt bedeutet. Weil ich diese frühen Jahre, da war ich noch zu jung, das habe ich nur peripherer und mitbekommen und musste das alles also nachholen.
Sean Kemp fanden wir auch so. Wir hatten einen riesen Respekt vor Sean Kemp damals, weil der ja angeblich 7 uneheliche Kinder gezeugt hat. Und mit 24, glaube ich, schon 8 Kinder hatte von 17 Frauen oder was. Okay. Gut. Kommen wir.
Aber ich meine, also gerade auch, weil du sagst, Kukoč schon zu kurz, ich fand die Geschichte mit Kerr, also. Ja. Einfach weil die Geschichte so stark ist und wie sie sie erzählt haben und wie dann der Kreis sich schließt und so. Ne? Also das waren, also und wenn du auch diesen O-Ton hast, die beiden Väter, ob ihr drüber gesprochen habt, also das ist einfach so virtuos erzählt und
absolut.
Aufgrund der besseren Storyline war es gerechtfertigt, dass sie da Kerr dann eben auch und auch mit seiner Bedeutung heute, ne? Also es wird auch da bekommt man immer, wie cool, dass es diesen Typen gibt, ne? Und dass er da drüben auch eine Stimme hat und was für ein starker Typ das ist. Und, ne? Und den auch mal kennenzulernen durch so eine Doku ist einfach auch
stark. Und Steve Kerr wurde ja im Jahr darauf wieder Meister.
Ja, also direkt mit den Spurs.
Das erzähle ich jetzt allen weiter, 8 Meistertitel, das habt ihr doch im Podcast erzählt, oder? Ich habe es nie überprüft, aber das erzähle ich jetzt immer.
Also 8. Der den 4er voll gemacht im Jahr drauf mit den Spurs.
Ja, Wahnsinn. Ja. Und was ich auch, weil du gesagt hast, super erzählt vom Filmemacher auch, also dieser The Shot gegen Brian, Don't Call Me Byron Russell, also zuerst ja auch Malone den Ball klaut, oder er macht eigentlich ist die Sequenz unfassbar, die Jordan da hat, die allerletzte gegen Utah in Spiel 6. Er klaut, er macht das Layup, dann klaut er Malone den Ball, dribbelt vor und dann halten sie im Film ja diesen Shot an und wechseln auf dieses Foto, dieses Bekannte und zoomen so rein Richtung Fans. Das fand ich auch extrem gut, so dieses Entsetzen. Du siehst, wie Jordan den Wurf nimmt und die und
war es offensiv?
Nein, jetzt auch nochmal, ne? Also was haben Sie gestern haben so eine schöne Formulierung gehabt? Irgendwie, er hat ihn so geführt, wie ein Kellner dich zu deinem Platz geleitet. Irgendwie war, glaube ich, so die Übersetzung der O-Ton. Ne? Ja. Und ich finde, es gab eine Einstellung, wo man gesehen hat. Also das war kein Offensiv.
Der war schon in die falsche Richtung unterwegs. Es sieht einfach in dem ersten Winkel extrem danach aus, dass er ihn so wegschupft, aber in dem anderen sieht man es richtig, dass dass Russell einfach in die falsche Richtung geht. Und auch wie er da erzählt, ist ja auch wieder so gut so, als er da Baseball gespielt hat und zufällig Utah getroffen hat und der Rookie kommt und sagt so, hey, du bist nur zurückgetreten, weil ich dich dann verteidigen würde. Und er so, hey, wer ist der? Und dann, ich war so mal List. Und dann hat er ihn analysiert und wie er verteidigt. Und da beschreibt er auch, dass er immer quasi auf den Zehenspitzen steht und dass du das halt nutzen kannst mit diesem Fake. Und genau so hat er es dann gemacht bei diesem Wurf. Also dafür muss man ihn einfach lieben, wie er diese einen nach dem anderen fertig gemacht hat.
Ja, tolle Geschichten. Also ich muss auch sagen, deswegen, ne, also zum Abschluss von mir, also dass wir das auch im deutschen Basketball, im europäischen Basketball pflegen und ihr macht das ja mit dem Podcast, Alex macht das mit seinen Dokus, da gibt es ja auch andere Plätzinger mit seinen Büchern oder irgendwie auch Dre Vogt mit einem tollen Podcast irgendwie mal mit Leuten sprechen und Geschichten erzählen. Ne? Ja, also dieser Podcast mit Misan irgendwie, der ist mir doch auch nahegegangen. Und das ist einfach, ne, auch ein Dank an euch und auch an Alex, solche Geschichten zu erzählen, filmisch, in Büchern oder in Podcast. Das ist einfach, macht viel Spaß und ist für die Sportart wichtig und hilft, glaube ich, auch uns.
Ja, vielen Dank.
Ist das ein schönes Schlusswort?
Absolut. Aber
und dann noch vom Richter.
Damit soll es das gewesen sein.
Dann sagen wir liebe Grüße. Einen danke für die Einladung noch, übrigens in dein neues Haus.
Da kommt die. Okay, die Hausgeschichte, die hast du jetzt aufgemacht, die müssen wir schon machen. Und dann habe ich noch einen Rausschmeißer aus der Doku für euch.
Ja. Also, ja, ich vermute, dass das Haus schon einmal wieder komplett neu renoviert wurde, also in der Zwischenzeit.
Man hat ja viel Zeit, jetzt im Garten was zu machen. Ne? Jetzt stand Mai, bin ich da, wo ich eigentlich im Oktober sein wollte, schon mit Maßnahmen, ja.
Okay. Ja. Gut, um das nicht weiter zu vertiefen, der Rausschmeißer von Xandi.
Do you think you have a gambling problem at all?
No, because I can stop gambling. I have a competition problem. A competitive problem.
Das ist mit der Satz der Doku, finde ich.
Der und irgendwie der Satz, ne, winning has a price, leadership has a price. Und das, in dem Moment sagte das, glaube ich, als er von DJ Armstrong, glaube ich, den O-Ton gesehen hat, ne, dass der ihn ja auch kritisiert oder wie er ihn gesehen hat, eben nicht nur positiv. Und das mir so mit Tränen in den Augen zu sagen, das fand ich
ja
auch,
das Wahnsinn. War das Ende der einen Folge, ja. Genau. Wo, ja, haben wir vorher schon ein bisschen diskutiert mit Stefan Beek oder und mit Henrik Rödel. Einfach, warum sie ihn da so zerlegt hat, ja. Aber gut, wir würden wieder ausschweifen und
ja.
Danke auf jeden Fall.
Was für eine Reihe, dass ich in dem Podcast auch dabei sein durfte. Stefan Beek, Henrik Rödel, Alexander Frisch, das ist Wahnsinn,
ja. Ja, und das spiel mal deinen Töchtern vor, damit die wissen, was Papa für eine prominente Persönlichkeit ist.
Ja.
Also wie heißen deine Töchter?
Henrik hab ich hier neulich auf der Heerstraße getroffen. Wir wohnen da nicht so weit auseinander, da war auch gerade im Auto, haben wir uns aus dem Fenster zugewogen.
Ah ja. Sag mal kurz, wie heißen deine Töchter?
Khadija und Malia.
Oh, Khadija und Malia, okay.
Hallo!
Liebe Malia, euer Papa ist ein extrem prominenter Vertreter im deutschen Basketball. Er verdient sehr, sehr viel Geld damit und er sollte euer Taschengeld massiv erhöhen.
Ja. Ich werde ihn vorspielen, die werden sich freuen. Ich glaube, dann wird von 2 Euro auf 3 Euro das verkraftet dann noch. Auch durch.
Ja. Alles klar. Alex, liebe Grüße nach Berlin.
Absolut.
Gute Zeit.
Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss.
Zack, bumm. So, da sind wir noch ein bisschen albern hinten raus geworden, aber kurzer Hinweis auf unseren Standard-Podcast. Ja. Den gibt es auch.
Ausnahmsweise morgen am Mittwoch.
Und dann werden wir vermutlich 3 Vereine intensiver diskutieren über das Thema Festival-Playoffs sprechen, denn das ist jetzt durch. Das Ding wird stattfinden im Juni und alle Infos dazu und alle möglichen Begleitumstände werden wir da morgen nochmal in aller Ruhe befeuern. Xandi, das war der Sonderpodcast. Bist du happy?
Ich bin nur happy, wenn du dran denkst.
Stop gambling.
Ich mache mir Sorgen um dich. Hast du ein Gambling-Problem, Körni?
Ich habe kein Gambling. Nein.
Du sitzt im Fernsehen und sprichst über Wetten. Wenn das kein Gambling-Problem ist.
Ja, Moment. Pferdewetten ist die ehrlichste Sportwette, die es gibt. Das muss ich dazu sagen. Ist das so? Ja, natürlich. Okay. Ich kann es dir auch gerne erklären, wenn du möchtest.
Ja, klar, kann man spezial machen. Galopp-Spezial. Ja,
ich mache ein Galopp-Wetten-Spezial und es geht um das Konzept der unvollständigen Information. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das Begriff ist, aber ich könnte es dann erläutern. Gut, das war's von dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit.
Bis ja bald.
Screens across. Malone to the post. Malone stripped by Michael. Stolen by MJ. Bulls down one.
17 seconds from game 7 or from championship number 6.
Michael against Russell. 12 seconds. 11. 10. Jordan a drive. Hangs. Fires. Yes! Scores! He scores! The Bulls lead 87-86 with 5:02 left. Oh my goodness.
He's unbelievable.
Oh my goodness.